Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Noch keine Kanzlerwahl also in Berlin. Es wartet ein designierter Bundesumweltminister. Wer ist Carsten Schneider? Die weiteren Themen: Aufpreis für Kleinbauern. Wie fair kauft Deutschland? Ein Gespräch mit Benjamin Drösel aus dem Vorstand von Fairtrade Deutschland. Warum ist Kaffee jetzt so teuer? Antworten aus Kenia. Mehrweg stagniert, Einweg dominiert. Die Mehrweg-Allianz und ihre Forderungen an eine neue Bundesregierung. Warum Sie einen neuen Arbeitsvertrag genau prüfen sollten, das hören Sie schließlich im Verbrauchertipp. Steffi Lemke geht, Carsten Schneider kommt. Vielleicht. Wer ist der designierte Neue im Bundesumweltministerium? Im politischen Betrieb kein Unbekannter, in der Umweltpolitik schon. Johannes Kuhn über Carsten Schneider.
Einen umweltpolitischen Schwerpunkt hat sich Carsten Schneider noch nicht auf die Fahnen geschrieben. Was ihn denn für den Posten qualifiziere, wurde der SPD-Politiker am Montag im TV-Sender Phoenix gefragt.
Ja, das, was man als Politiker und als Minister auch braucht, nämlich die Fähigkeit, Kompromisse zu schmieden, Mehrheiten zu gewinnen. Und die meine ich nicht nur im Parlament, sondern auch in der Gesellschaft. Dass es uns im Bund gelingt, in der Bundesrepublik Deutschland, die Umwelt- und Klimapolitik in der Gesamtgesellschaft zu verankern, dass sie ein Gemeinschaftsprojekt ist und keines, an dem sich so gerieben wird, dass gesellschaftliche Spaltung entsteht.
Gesellschaftliche Spaltung und wie man sie einhegt. Als Thüringer und Ostbeauftragter war das zuletzt ein zentrales Thema für Schneider. Politische Erfahrung bringt der gebürtige Erfurter mit. Er sitzt bereits seit 1998 im Bundestag. Interesse an Umweltthemen war dem langjährigen Finanzpolitiker bislang allerdings nicht nachzuweisen, wohl aber Interesse an einem Ministerium. Der 49-Jährige war schon zu Ampelzeiten in der Ministerverlosung. In den vergangenen Wochen dann galt er als heißer Kandidat für das ebenfalls in SPD-Hand liegende Bauministerium. Er werde nun erst einmal viel mit Mitarbeitenden in Bonn und Berlin sprechen, kündigte Schneider an und betonte:
Ich übernehme vor allen Dingen ein gut geführtes Haus. Steffi Lemke, meine Vorgängerin, hat das wirklich gut geführt.
Tatsächlich übernimmt Schneider auf dem Papier ein stärkeres Ministerium als seine Vorgängerin. Die Klimapolitik kehrt aus dem Wirtschaftsministerium ins Umweltportfolio zurück. Und auch die Klimaaußenpolitik bleibt nicht im Auswärtigen Amt. Klimadiplomatie à la Petersberger Dialog und Weltklimakonferenz liegt nun in Schneiders Händen. Umweltverbände wollen sich zum Quereinstieg Schneiders nicht äußern, zumindest öffentlich. Auch Generalisten könnten gute Umweltpolitik machen, heißt es. Allerdings ist durchaus Verwunderung zu vernehmen. Der einzige Berührungspunkt Schneiders mit seinem Fachgebiet sei bislang das Ende des Kohlebergbaus in der Lausitz gewesen. Dort hatte er sich als Ostbeauftragter um die ausreichende Finanzierung des Strukturwandels bemüht. Schneider selbst ist also ein Neuling im Metier. Seine beiden parlamentarischen Staatssekretäre sind es nicht. Die SPD-Politikerin Rita Schwarzl-Uhr-Sutter kehrt aus dem Innenministerium ins BMU zurück. Dort war sie bereits von 2013 bis 2021 Staatssekretärin. Der zweite parlamentarische Staatssekretärsposten geht an Carsten Träger. Der Franke war zuvor umweltpolitischer Sprecher seiner Fraktion sowie SPD-Obmann im Umweltausschuss. Größere Aufmerksamkeit dürfte allerdings eine dritte Personalie erhalten. Die ist noch nicht bestätigt, gilt aber als sicher. Der beamtete Staatssekretär Jochen Flassbart soll nach gut 3,5 Jahren in das Bundesumweltministerium zurückkehren. Als das Haus die Farbe wechselte, war er mit Svenja Schulze ins Entwicklungsministerium gegangen. Flassbergs Name war übrigens im Zusammenhang mit dem Ministerposten ebenfalls immer mal wieder gefallen. Der ehemalige Chef des Bundesumweltamts gilt in Umwelt- und Klimafragen als bestens vernetzt und fachlich über jeden Zweifel erhaben.
Kompromisse und kompetente Mitarbeiter. Darauf setzt Carsten Schneider, der womöglich nächste Bundesumweltminister. Seit mittlerweile 33 Jahren existiert Fairtrade Deutschland, in Köln zunächst unter dem Namen Transfer gestartet. Heute stellt die Organisation ihren Jahresbericht 2024-2025 vor. Löhne, die die Existenz sichern, Arbeitsbedingungen, die nicht krank machen, Schulbesuch für Kinder. Das alles ermöglicht der Aufpreis für Kaffee, Kleidung, Kräuter und eine Vielzahl weiterer Produkte mit dem Fairtrade-Siegel. Benjamin Drösel ist Vorstand von Fairtrade Deutschland. Mittlerweile gibt es also eine Menge Produkte, die das Fairtrade-Siegel tragen. Welche zum Beispiel? Das habe ich ihn gefragt.
Genau, es begann mit Kaffee, Kakao, Schokolade. Mittlerweile sind wir sehr, sehr breit vertreten. Ganz wichtiges Produkt auch in Deutschland sind die Rosen, die Fairtrade-Rosen. Darüber hinaus gibt es viele Fairtrade-Textilien und viele vermeintlich kleinere Produktkategorien im Bereich der Früchte, also verschiedene Zitrusfrüchte, frische Früchte. Aber auch Nüsse sind Kategorien, in denen wir unterwegs sind. Und es gibt auch viel Fairtrade-Wein und Säfte.
Sie stellen ja heute vor, wie sich der Verkauf fair gehandelter Produkte in Deutschland und auch der Umsatz damit entwickelt haben. Wie offen sind die Kunden denn für dieses Modell?
Das Modell gibt es ja mittlerweile seit über 30 Jahren und wir können Jahr für Jahr, was eine sehr schöne Sache für uns ist, verkünden, dass die Umsätze wachsen, also mehr und mehr Kunden greifen zu Fairtrade-Produkten. Was wir natürlich in den verschiedenen Dialogformaten, wenn wir mit Kunden reden, dann schon hören, ist, dass auch die Sorgen da sind, Inflation, kann ich mir das noch leisten? Aber dadurch, dass viele, viele Händler und viele, viele Markenartikel auf Fairtrade umgestellt haben, gibt es eine ganz breite Auswahl in verschiedenen Preissegmenten, sodass die Kunden ja weiterhin sehr, sehr stark und konstant zu Fairtrade-Produkten greifen.
Der Anbau ist ja häufig eine Monokultur und fest in den Händen internationaler Konzerne. Sie berichten nun von Menschenrechtsverletzungen, von Machtungleichgewicht, von ungesunden Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhnen. Aber auch von Pflanzenkrankheiten und Klimawandel. Treffen die aktuellen Probleme diese Gruppe besonders stark?
Ja, das kann man schon sagen. Im Grunde genommen ist das Fairtrade-System so gestaltet, dass das Mehrgeld, was die Verbraucher zahlen, an die Bauern geht, an die Kooperativen geht und die für sich selbst entscheiden, in welche Maßnahmen das Geld investiert wird. Häufig sind das aber genau die Themen, die uns bewegen, auch die Kooperativen bewegen, wie zum Beispiel das Thema Klimawandel. Und dadurch sind ja Investitionen, die getätigt werden, häufig Klimaanpassungsmaßnahmen, um sich eben auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Also das Positive ist, die Kooperativen und Produzenten entscheiden selbst über das Geld und damit verbunden die weitere positive Nachricht ist, sie geben es sehr, sehr häufig für die Dinge aus, die wir auch als die wichtigen eben sehen würden, wie zum Beispiel das Thema Klimawandel und Anpassungsmaßnahmen ganz, ganz weit vorne.
Heißt das denn, dass für die Familien zum täglichen Leben weniger Geld übrig bleibt als zuvor mal?
Da muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen Methoden und Mechaniken im Fairtrade-System. Ganz häufig ist es so, dass die Familien ja, wenn man von Kleinbauern redet, vom Verkauf der Ware leben und von dem Geld, was sie dafür bekommen. Und darüber hinaus zahlen die Verbraucher, wenn sie den Mehrpreis anschauen, auch eine zusätzliche Prämie. Und diese Prämie wird eben genutzt, um Gemeinschaftsprojekte umzusetzen. Das waren klassischerweise Schulen, Medizin, Arbeitsschutzmaßnahmen, sind aber jetzt dann eben vielfältig so Themen geworden wie eben Klimaanpassung, aber auch Einkommensdiversität, Produktivität. Also es hat sich verlagert von der klassischen Schule hin zu, ja, man sagt Lieferkettenresilienz. Wie stelle ich mich so auf, dass ich auch zukünftig Kakao, Kaffee anbauen kann als Kleinbauer, Kleinbäuerin?
Was genau machen Fairtrade-Bauern anders im Hinblick auf die Belastung von Klima und Umwelt?
Naja, zum einen kann man sagen, sie haben die Möglichkeit, durch die Fairtrade-Prämie Dinge anders zu machen. Das ist Punkt 1. Und beginnen dann eben unter anderem Schattenbauernprojekte umzusetzen, indem sie eben die Gelder, die zusätzlich zur Verfügung stehen, nutzen. Neben dem mehr Geld, was sie einsetzen können, ist es aber eben auch so, dass sie sich ja an die Fairtrade-Standards halten und orientieren. Und da ist es so, dass circa ein Drittel der Kriterien in den Fairtrade-Standards zum Umgang mit der Umwelt und zur Vorbereitung, zur Anpassung an den Klimawandel gestaltet sind. Dementsprechend sind dort Kriterien drin, wie geht man mit Wassermanagement um, wie geht man mit Düngermanagement um, wie geht man mit Abfallmanagement um. Aber es gibt auch eben verschiedenste Kriterien zum Thema Agrarökologie. Hier wäre so ein Thema wie Biodiversität verankert. Dementsprechend die ja ganz klare Empfehlung auch und Verpflichtung den Produzenten mitzugeben, zu sagen, ihr müsst euch anpassen, ihr sollt euch anpassen. Und das Gute ist, das wollen sie ja auch. Und dementsprechend fügt sich das gut zusammen.
Wie wirken sich Inflation, Kriege, Wirtschaftskrisen im reichen Teil der Welt auf die Bereitschaft der Leute dort aus, Fairtrade-Produkte weiter zu kaufen?
Also man muss natürlich schauen, wenn man hier im Norden die Verbraucher sich nimmt und sagt, inwieweit ja, wirken diese Krisen sich auf deren Konsumbereitschaft aus, dann muss man sagen, es gab eine sehr, sehr große Angst. Das war vor allem ja, vor 2 Jahren so im Wechsel 22, 23 zu spüren, eine sehr große Unsicherheit. Habe ich noch genug Geld, um mir Produkte leisten zu können? Und dann gerade auch Produkte, die vielleicht noch im Vergleich ein wenig teurer sind. Mittlerweile muss man sagen, und das zeigen auch die Zahlen, die Verbraucher, die Fairtrade-Produkte aktiv kaufen, kaufen die weiter. Es sind ja dann häufig nicht alle Lebensmittel im täglichen Einkaufskorb, sondern vielleicht ausgewählte eben Kaffee oder Früchte oder Wein. Die werden weiter gekauft. Und wir merken, was das grundsätzliche Klima angeht, da eine gewisse Entspannung. Wenngleich wir auch vorsichtig sind und sagen, naja, am Ende des Tages wissen wir auch nicht, was noch alles kommt. Es gibt so viele Dinge, die gerade passieren. Aber Stand jetzt, mit dem, was bisher schon gekommen ist, muss man sagen, die Verbraucher sind Fairtrade-treu, kaufen die Produkte weiter, was natürlich sich dann auch für die Produzenten Gott sei Dank positiv auszahlt.
Welchen Anteil hat der Aufpreis, die Prämie, wie Sie sagen, für Fairtrade-Produkte am endgültigen Preis und wird der steigen müssen?
Das ist schwierig zu beantworten. Fairtrade-Artikel müssen nicht immer im Vergleich teurer sein. Es kommt vielmehr darauf an, welche Artikel man kauft, in welcher Kategorie und mit welchen Artikeln man sie vergleicht. Aber ja, im Grundsatz werden Artikel oder sind ja viele Artikel auch teurer geworden. Das ist aber unabhängig von Fairtrade. Das sind vor allem eben auch solche Szenarien, die wir so nicht kannten. Zum Beispiel Lieferverzögerungen auf den Weltmeeren. Suezkanal war ein Thema, wo auf einmal die Containerkosten für den Transport extrem angestiegen sind. Energie in der Produktion. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, die sich auf den letztendlichen Verkaufspreis am Regal auswirken, wo Fairtrade und der Aufschlag, der im Ursprung gezahlt wird beim Einkauf, nur einen kleinen Teil ausmachen. Und das wiederum führt dazu, dass eben viele in der Lage sind, Fairtrade-Produkte zum vergleichbaren Preis mittlerweile anzubieten. Und das freut uns sehr. Und so kann die Vielfalt bestehen bleiben und Verbraucher haben die Wahl.
Soweit Benjamin Drösel von Fairtrade Deutschland zur aktuellen Situation beim fairen Handel. Kaffee, nicht nur der fair gehandelte, ist deutlich teurer geworden. Und das merkt man auch auf einer kenianischen Plantage, die den größten Teil ihrer Ernte ins Ausland verkauft. Warum die Preise so gestiegen sind? Karin Bensch hat nachgefragt.
Eine Kaffeefarm im kenianischen Hügelland. Kenia ist eines der größten Anbaugebiete in Ostafrika. Noch sind die Kaffeebohnen an den Pflanzen grün und unreif. Doch es dauert nicht mehr lang, dann werden sie rot und können geerntet werden. Hier auf der Kaffeefarm arbeitet Liz Mutisia. Die junge Frau röstet gerade Arabica-Bohnen. Es duftet herrlich würzig nach frischem Kaffee. Wir produzieren rund 80 Tonnen Kaffeebohnen im Jahr. 60% davon verkaufen wir an internationale Unternehmen wie Starbucks in den USA und Chibo in Deutschland. 20% verkaufen wir durch Auktionen in Kenia. Den Rest hier auf der Farm. Die Kaffeepreise sind stark gestiegen. Das hat mit dem Klimawandel zu tun. Mit Dürren und Ernteausfällen, sagt Michael Vario, der Eigentümer der Kaffeeplantage. Die weltweit größten Kaffeehersteller Brasilien und Vietnam hatten im vergangenen Jahr eine schwierige Saison. Deshalb gibt es deutlich weniger Kaffee auf dem Weltmarkt. Also mehr Nachfrage als Angebot. Und das treibt die Preise in die Höhe. Kaffeebauern in Kenia können die Ernteausfälle in Südamerika und Asien nicht kompensieren, weil die Anbaufläche dafür nicht groß genug ist. Dennoch profitiert Kaffeefarmbesitzer Michael Vario. Denn auf seiner Plantage läuft die Saison bislang gut. Genug Sonne, genug Regen, die Kaffeebohnen wachsen prächtig. Nach Deutschland verkauft Michael Vario die rohen Kaffeebohnen. Geröstet werden sie dann vor Ort. An einem Kilogramm Rohkaffeebohnen verdient Michael umgerechnet 6 Euro. Das ist etwa ein Drittel von dem, was Kunden in Deutschland im Laden zahlen. Den Rest verdienen Zwischenhändler und Händler. Wir gehen davon aus, dass die Preise noch mindestens 12 Monate so hoch bleiben werden. Deshalb wird es zumindest für die Kaffeeproduzenten in Ostafrika ein gutes Jahr.
East African coffee producers, hopefully.
Kaffee aus Kenia hat den Ruf, zu den Besten der Welt zu gehören. Das hat auch damit zu tun, dass die Pflanzen auf bis zu 2000 Metern Höhe wachsen und hier ideale Bedingungen vorfinden.
So we're going to smell with water. And we're going to smell without.
Zeit für eine Kaffeeverkostung. Liz, Mutisia und ihre Kollegin testen, wie gut der frisch aufgebrühte Kaffee duftet und schmeckt.
The taste is very fruity, very floral.
Der Geschmack ist sehr fruchtig und blumig. Er hat eine gute Balance und eine Note von schwarzer Johannisbeere. Ich finde ihn sehr lecker.
I really love it.
Kaffee ist kostbar. Doch trotz der derzeit hohen Preise soll die Anbaufläche auf der Farm nicht vergrößert werden, erzählt der Plantagenbesitzer. Denn auf seiner Kaffeefarm gehe es nicht um Masse, sondern um Klasse.
Aus Kenia berichtete Karin Bentsch. Ist es Bequemlichkeit oder ein Preisproblem? Deutschland hat zwar ein etabliertes Mehrwegsystem für Getränkeflaschen, aber die Quote ist in den vergangenen Jahren trotzdem gesunken. Bei Bier liegt sie mit knapp 80% relativ hoch, doch beim Mineralwasser ist sie auf weniger als 50% zurückgegangen. Die Mehrwegallianz, zu der die Deutsche Umwelthilfe und Verbände der Getränkehersteller gehören, forderte heute von der künftigen Bundesregierung gegenzusteuern. Einzelheiten von Anja Nils.
Deutschland hat das größte Mehrwegsystem der Welt. Dennoch greifen die Verbraucherinnen und Verbraucher bei uns immer häufiger zur Einwegflasche. Das liege vor allem daran, dass die großen Discounter oder Hersteller zum Beispiel ihre Getränke oft zu Kampfpreisen nur noch in Einwegplastikflaschen, Dosen oder Tetrapacks anbieten, sagt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe.
Wenn wir hier auf die Discounter Aldi und Lidl schauen, die haben überhaupt keinen Mehrweg bei Getränken im Angebot. 0% Mehrweg und 100% Einweg. Und dann haben wir natürlich noch Großunternehmen wie Coca-Cola, die sehr, sehr stark auf Einweg setzen, genauso wie beispielsweise Pepsi. Und das zieht den Markt insgesamt in Richtung Einweg statt Mehrweg.
Die Mehrwegquote stagniert bei nur 43%, obwohl das Verpackungsgesetz 70% als Zielquote vorgibt. Das sei weder nachhaltig noch ökologisch, sagt Dirk Reimsberg vom Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels.
Und wir werden in der Zukunft Ressourcen schonen müssen und eben nicht nur eine Einwegverpackung einmalig zu verwenden, um sie dann in ein Recycling zu geben, sondern eine existierende Verpackung mehrfach zu verwenden, 25 bis 50 Mal, je nach Art der Verpackung.
Würden alle alkoholfreien Getränke ausschließlich in Mehrwegflaschen abgefüllt, ließen sich pro Jahr bis zu 1,4 Millionen Tonnen CO2 und mehr als 350.000 Tonnen Plastik einsparen. Zwar werden durch das Pfandsystem zum Beispiel die meisten PET-Flaschen zurückgegeben, aber nur aus 30-40% davon entstehen wieder neue Flaschen. Der Energieaufwand für das Recycling sei aber auch bei Dosen und Tetrapacks extrem hoch.
Ja, Mehrweg muss gespült werden, aber das Spülen einer Mehrwegverpackung in hochmodernen Anlagen ist eben effizienter im Energieverbrauch als das Herstellen einer komplett neuen Verpackung.
Die Mehrwegallianz, bestehend unter anderem aus Deutscher Umwelthilfe, der Stiftung Initiative Mehrweg, den Bundesverbänden des Getränke-, Groß- und Einzelhandels und der privaten Brauereien, fordert jetzt von der neuen Bundesregierung eine konsequente Mehrwegförderung. Mehrweg könne attraktiver werden, wenn sich in den Einwegverpackungen die negativen Umweltauswirkungen widerspiegeln, so Thomas Fischer.
Und deshalb ist es total wichtig, dass Einweg mehr kostet und diese Umweltfolgekosten in diesen Preisen sichtbar werden. Und deshalb fordern wir, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine Lenkungsfunktion von Einweg in Richtung Mehrweg haben, eine Einwegabgabe von mindestens 20 Cent zusätzlich zum Pfand. Und dieser Einwegabgabe könnten die Leute ja aus dem Weg gehen, die muss ja nicht jeder bezahlen, wenn sie alternativ zu Getränken in Mehrwegflaschen greifen.
Und dass eine solche Einwegabgabe sehr erfolgreich ist, habe man in Tübingen und Konstanz bereits erlebt.
Wo es ja eine kommunale Einwegverpackungssteuer auf Einweggeschirr gibt, wo Mehrweg durch die Decke gegangen ist, weil die Leute nicht bereit sind, für einen Einwegpappbecher 50 Cent Strafsteuer zu bezahlen.
Gleichzeitig müsse man das Mehrwegsystem auch für die Produzenten und Vermarkter attraktiver machen, zum Beispiel durch steuerliche Vorteile, fordert Dirk Reinsberg.
Dass zum Beispiel das Mehrwegpfand, was wir heute haben, was ja noch umsatzsteuerpflichtig ist, dass wir diese Umsatzsteuer aus dem Mehrwegpfand herausnehmen, dass wir Investitionen in Mehrwegkreisläufe steuerlich besser stellen, dass wir Abschreibungen verbessern, weil Mehrweg auch mehr Arbeitsplätze bedeutet.
Und nicht zuletzt sollten die Verbraucherinnen und Verbraucher bereits im Laden besser aufgeklärt werden. Natürlich falle sowohl für Einweg- als auch für Mehrwegflaschen ein Pfand an, damit die Flaschen zurückgegeben werden. Der große Unterschied zwischen beiden müsse deshalb aber viel deutlicher herausgestellt werden, meint Thomas Fischer.
Auf dem Produkt muss draufstehen, ob es Einweg oder Mehrweg ist, und dann wissen die Leute auch ganz klar, was sie da kaufen, und dafür werben wir. Das ist eine Forderung an den neuen SPD-Umweltminister Carsten Schneider, und der möge das bitte umsetzen.
Mit einer großen Verbraucherkampagne Mehrweg ist Klimaschutz möchte die Mehrweg-Allianz jetzt außerdem in mehr als 5000 Betrieben des Getränkehandels über die Klimafreundlichkeit von Mehrwegflaschen aufklären.
Mehr Mehrweg statt Einweg, das verlangt die Mehrweg-Allianz von der künftigen Bundesregierung.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Stellenbeschreibung ist attraktiv, der angebotene Aufgabenbereich wirkt motivierend, das Gehalt stimmt und auch Team- und Firmenleitung machen einen angenehmen Eindruck. Den vorgelegten Arbeitsvertrag sollte man trotzdem nicht voreilig unterschreiben, denn seine Klauseln könnten die eine oder andere Tücke enthalten. Worauf beim Prüfen geachtet werden sollte, der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Aus Sicht der Beschäftigten sollte ein Arbeitsvertrag immer ausgewogen gestaltet sein. Das gilt auch für eine zu vereinbarende Probezeit, die maximal 6 Monate betragen kann. Möglich ist auch eine verkürzte Probezeit, die sich aber nicht auf den Kündigungsschutz auswirkt, sagt die Bochumer Fachanwältin für Arbeitsrecht Dr. Katja Miem.
Aus Arbeitnehmersicht ist eine kürzere Probezeit ja auf jeden Fall vorteilhafter. Der Kündigungsschutz ändert sich dadurch erstmal grundsätzlich nicht. Also er besteht halt trotzdem erst nach 6 Monaten.
Die Probezeit ist nicht mit einem Probearbeitsverhältnis zu verwechseln, das je nach Formulierung nach 6 Monaten enden kann, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Besondere Bedeutung kommt der Tätigkeitsbeschreibung im Arbeitsvertrag zu. Ist sie nicht präzise genug, kann der Arbeitgeber dem Beschäftigten auch zusätzlich andere Aufgaben übertragen, erläutert Fachanwältin Miem.
Je enger und spezifischer dann die Beschreibung ist, desto eingeschränkter wird dann das Direktionsrecht des Arbeitgebers, also desto mehr Sicherheit hat der Arbeitnehmer.
Falls das Unternehmen aber einmal in Schwierigkeiten gerät und gegebenenfalls Mitarbeitern kündigen muss, kann eine sehr eingegrenzte Beschreibung auch zum Nachteil gereichen, gibt Katja Miem zu bedenken.
Wenn es zu detailliert, zu konkret und eng ist, bestehen natürlich dann auch eventuell weniger Umsetzungsmöglichkeiten als Alternative, ne, zu einer Kündigung. Das muss man dann auch abwägen.
Auch die Festlegung des Arbeitsortes gehört in den Arbeitsvertrag, denn sonst kann der Arbeitgeber mit seinem Direktionsrecht grundsätzlich auch eine Versetzung an eine andere Betriebsstätte in einem anderen Ort anordnen.
Deswegen empfiehlt es sich schon, das so genau wie möglich zu fixieren, nach Betriebsstätten, alternativ nach Entfernung, Radius, Regionen. Und es empfiehlt sich grundsätzlich auch, wenn eine Versetzung erfolgen soll, die Gründe für die Versetzung und auch eine Ankündigungsfrist dann auch festzulegen.
Rät Fachanwältin Miem. Auch die Arbeitszeitdauer ist zwingend für einen gültigen Arbeitsvertrag zu vereinbaren. Also wie viel Arbeitsstunden pro Woche, Tag oder Monat zu leisten sind. Zu klären ist auch, ob und in welchem Umfang darüber hinausgehende Überstunden durch das Gehalt abgegolten sind oder ob sie gesondert abgerechnet werden. Denn
Überstunden müssen, damit sie überhaupt geleistet werden müssen, grundsätzlich auch im Arbeitsvertrag dann schon gestattet sein. Also dass der Arbeitgeber dann Anordnungsrecht hat, sonst hat er das eigentlich nur in Notfällen. Überstunden heißt, mehr Arbeit zu leisten, als dieser vertragliche Umfang pro Woche halt geregelt ist.
Dabei sollte unbedingt geregelt werden, ob die geleisteten Überstunden in Freizeit oder Geld ausgeglichen werden. Auch wenn sich ein Arbeitsvertrag schlüssig liest und der Arbeitgeber drängt, sollte man sich Bedenkzeit nehmen. Nie prompt unterschreiben, warnt Fachanwältin Katja Miem.
Nein, auf keinen Fall. Mittlerweile sind die Vertragswerke schon sehr umfangreich geworden, also eventuell auch anwaltlich natürlich vorher prüfen lassen, ob da irgendwelche Tücken drin stecken.
Manche Verträge sind kurz gehalten und verweisen bei Details auf bestehende Tarifverträge. Auch über diese sollte man vor der Unterschrift informiert sein.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Kein Erfolg für Friedrich Merz im ersten Wahlgang. Was das bedeutet und wie es jetzt weitergeht, hören Sie ab 10 nach 12. Ich verabschiede mich. Susanne Kuhlmann ist mein Name.